Es gibt eine Frage, die älter ist als alle Debatten. Älter als MeToo. Älter als die 68er. Älter als Tertullian. Und doch stehen wir heute hier. Heute, da, wo wir angekommen sind. Nach Jahrzehnten Feminismus, nach der sexuellen Revolution, nach allem. Als Deepfake-Vorlage, als Bitch, Hure. War das so gedacht? Wie sind wir hier gelandet? Um das zu erahnen, müssen wir zurück. Ganz weit zurück. An den Anfang. An den Text, der älter ist als alle Antworten. Und an eine Frage, die Gott selbst gestellt hat. Als Antwort auf das Schweigen. Das erste Schweigen des Mannes. Adam, wo bist du?
Medienapostel. Der vertikale Podcast.
Herzlich willkommen zu Medienapostel, ein fröhliches Hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. An der Stelle wieder mein liebgemeinter Hinweis. Bitte liked und subscribed doch meinen Kanal. Helft mir beim Aufbau dieser kleinen, aber sehr feinen Community. Vielen herzlichen Dank. Ja, man konnte sich ja am Wochenende gar nicht dem Thema um Colleen Fernandes und Christian Ulmen entziehen. Und ich möchte natürlich sagen, dass das erschütternd ist. Also wenn sich das alles so bewahrheiten sollte, wie Colleen Fernandes das vorgetragen hat, dann ist das sehr erschütternd. Und offen gestanden habe ich mich aber trotzdem ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen gefreut, aber es hat mich doch berührt, dass an der einen oder anderen Stelle sich dann doch auch eine Stimme, eine männliche Stimme aus dem Umfeld gemeldet hat, die dann auch eingeräumt hat, wow, das ist schon harter Tobak, wenn sich das so zugetragen hat. Und ich hatte das Gefühl, dass gerade diese Männerbubble, innerhalb der das geschehen sein soll, doch so ein bisschen reflektiert hat. Also da war schon so ein Trigger-Moment, wo ich das Gefühl hatte, dass auch so die männliche Seite aus ihrem Schweigen rauskommt und sich ein bisschen, ja, zu diesen Vorwürfen äußert. Dann wurden sie allerdings etwas lautstark übertönt von was dann losgegangen ist mit PR, mit Demos, mit allem, was da drumherum gestaltet ist. Und ich habe mich bei dem Gedanken erwischt, dass ich das Gefühl habe, Colleen Fernandes wird jetzt ein weiteres Mal missbraucht. Und zwar für politische Zwecke. Das finde ich sehr schade, denn das bringt ja die Thematik, was da zwischen Mann und Frau passiert, was dieser Frau da passiert ist, wie es dazu kommen konnte. Also den ganzen Heilungsprozess, den ganzen Diskussions- und Aufarbeitungsprozess, der wurde ja eigentlich dadurch relativ scharf unterbunden. Und ich habe auch sehr viel männliche Kommentare gehört, wie fake und das bringt ja alles gar nichts und das ist alles gar nicht so. Also auf einmal hat man gemerkt, die ganze Diskussion hat sich verschoben. Hin von diesem Vorfall, der da mutmaßlich stattgefunden haben soll, hin zu einer, ja, Opferumkehr. Und das ist ein Prozess, den ich schon länger beobachte, dass ich mich manchmal frage, warum bleiben wir nicht bei dem Thema, das es betrifft, was bitter genug ist, um da im Detail einmal aufzuräumen. Ihr wisst, ich komme aus dem Bereich, ich bin schon länger aus der Medienbranche raus, aber es wäre sicherlich gut, einmal dahin zu schauen. Denn ich sage das auch ganz offen, an der einen Seite gibt es natürlich und gab es auch immer dieses eher, ich nenne das jetzt mal Männer-Macho-Welt. Und auf der anderen Seite, bei anderen Sendern, gab es aber mehr die homosexuelle Bubble. So, beide Seiten sind absolut legitim. Aber beide Seiten waren immer für eine Frau nicht ganz einfach. Und ich möchte das gar nicht weiter vertiefen, weil es mir heute um ein anderes Thema geht. Aber ich möchte es schon erwähnen, dass diese Vorfälle oder dieses Verhalten durchaus ja nicht unbekannt war. Und durchaus auch, ja, ich habe nicht viele Stimmen wahrgenommen, die sich da irgendwie schützend, wenn Sprüche gekommen sind, irgendwie eingeschaltet haben. Aber während wir uns hier mit dem Fall Fernandes Ulmen beschäftigen, geht aber gerade in den USA ein Clip viral, der die dortige Bachelorette zeigt. Und diese Folgen wurden jetzt gestoppt, weil in dem Video gezeigt wird, wie die Bachelorette, die zukünftige Bachelorette, mit häuslicher Gewalt gegen ihren ehemaligen Partner vorgeht, im Beisein ihrer anderthalbjährigen Tochter. Das heißt, da fliegen Stühle, Barhocker durch die Gegend und man sieht, wie sie ganz massiv auf ihren Partner draufgeht. So, das heißt, ich finde, in der ganzen Diskussion, um jetzt auch die politischen Konsequenzen daraus, geht aber völlig dieses Thema einer toxischen Beziehung. Und für mich war Colleen Fernandes in einer toxischen Beziehung, wenn sie über 14 Jahre weiter in dieser Verbindung geblieben ist. Also das heißt, da gelten doch noch ganz andere Muster. Das sind doch viel komplexere Themen, als dass wir sie jetzt einfach auf so einen politischen Klarnamen-Debatte runterbrechen sollten. Und ich habe mich an der Stelle gefragt, ja, ich sag mal, die Statistik ist eindeutig. Die Gewalt geht vornehmlich von Männern aus. Aber ich weiß manchmal nicht, ob wir als Frau die richtige Antwort treffen. Und versteht mich nicht falsch, ich bin nicht hier diejenige, die jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und die das alles bis in die Tiefe durchdacht hat und alles weiß, weil diese Themen und diese Entwicklungen Mann, Frau, Gewalt so komplex sind, dass ich auch glaube, dass man sie natürlich nicht in einem Videopodcast jetzt hier erörtern kann. Aber ich beobachte etwas und ich möchte mit euch eine Beobachtung teilen aus einem Video, das ich euch jetzt mal einspiele. Ich glaube, das wurde aufgenommen vor der zweiten Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA. Und gezeigt wird die Szene in einem Flugzeug. Da ist also eine Frau mit ihrem Ehemann, dessen Mutter gerade verstorben ist. Und die Frau sitzt in der Mitte in einem Platz, in einer Dreierreihe im Flugzeug und glaubt festzustellen, dass sie neben einem Trump-Anhänger sitzt. Und das möchte sie absolut nicht und bittet nun die Stewardess, ihren anderen Platz zuzuweisen. Das Flugzeug ist aber voll und von daher ist da keine andere Option möglich und es entsteht dann so eine Diskussion. Und weshalb ich euch das zeige? Weil ich einfach mal möchte, dass ihr beobachtet, wie reagiert eigentlich ihr Mann auf die ganze Szene.
What if we trade seats and she quiets down? How would that be? I'm asking. Please ask him again if we settle down, is that going to be okay? Okay.
Das Spannende ist, ich habe dieses Video damals geteilt mit einer Freundin, die mir dann daraufhin geantwortet hat, ja, das ist so richtig typisch. Die Frau macht die ganze Arbeit. Er sitzt schweigend daneben, sagt kein Wort und sie kann die ganze Arbeit machen. Sie, an ihr bleibt alles hängen. Sie hat die ganze Verantwortung. Sie hält den moralischen Kompass hoch. Und das war spannend, weil ich dieses Video ganz anders gesehen habe. Denn ich benenne das jetzt mal so ganz deutlich. Für mich ist das Beispiel, verzeiht mir jetzt meine Wortwahl, eines kastrierten Mannes. Das ist für mich das Beispiel eines Mannes, der aufgegeben hat, mit einer Frau zu reden, bei der er weiß, wenn die auf der Schiene läuft, hat es gar keinen Sinn, mit ihr zu sprechen. Man kommt gar nicht ran. Da kann man eigentlich nur abstumpfen und hoffen, dass dieser Sturm irgendwie an einem vorbeizieht. Und das merkt man ja auch, wenn er dann mit der Stewardess spricht, so nach dem Motto, macht es Sinn, wenn ich jetzt hier sie beruhige, können wir dann im Flieger bleiben? Endergebnis ist nein, das konnten sie nicht. Sie mussten beide den Flieger verlassen. Und dieses, ich nenne das jetzt mal Schweigen der Männer, das ist etwas, was ich sehr häufig beobachte. Also entweder haben wir die Begegnung mit Männern, die sehr dominant sind, die auch vielleicht ihre Männlichkeit in einer etwas sehr merkwürdigen Art und Weise ausleben, aber wir haben auch ein ganz großes Klientel an Männern, die einfach schweigen. Und das habe ich mir mal genauer angeguckt. Denn ich finde es schade, dass wir immer sehr auf den Bruch schauen. Denn der Entwurf von Mann und Frau, der ist meiner Meinung nach wunderschön. Und es wäre schön, sich vielleicht auch mal wieder zu vergegenwärtigen, wie könnte Gott sich das eigentlich mit Mann und Frau gedacht haben. Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. In der Bibel wird die Geschichte von Adam und Eva an zwei Stellen erzählt. Und ich habe mich jetzt hier auf diese Stelle bezogen, weil sie natürlich für mich interessanter und spannender ist vor dem Hintergrund, wie könnte Gott sich das mit Mann und Frau vorgestellt haben. Und wir sehen ja an diesem Text, dass er sie gleichwertig gesehen hat. Es gab kein Vorher, es gab kein Nachher. Beide wurden gleichzeitig erschaffen, beide als Imago Dei, als Abbild Gottes. Das heißt, die Gemeinschaft dieser beiden Schöpfungen sind in einer Einheit als Abbild Gottes zu verstehen. Und das ist für mich keine gleichberechtigte Vorstellung, sondern das steht in einem der ältesten Texte, die wir haben. Also das ist keine moderne Interpretation von Gleichberechtigung und Emanzipation, sondern das steht in einem der ältesten Texte. Und natürlich wissen wir alle, dass der Weg sich ganz anders abgezeichnet hat. Aber ich behaupte mal, dass der Weg, der sich daraus abgezeichnet hat, für Frau und für Mann, ja, eigentlich aus einem kulturellen Verständnis, aus einer kulturellen Interpretation heraus entstanden ist und nicht unbedingt aus dem ursprünglichen im Text. Ja, Zähler, Rippe oder Seite, also das hebräische Wort für Zähler wird in der Bibel häufig übersetzt mit Rippe. Gleichzeitig gibt es aber Exegeten, die sagen, ja, aber Zähler ist eigentlich eher die Seite des Berges, die Seite der Bundeslade. Und ich will die Debatte jetzt auch bewusst offen lassen, weil es nicht mein Thema ist, sondern ich finde den Gedanken ehrlich gesagt schön, Gott nimmt von dem einen Menschen etwas und gibt es ihm zurück in Form eines Gegenübers, eines Gefährten. Und das ist ehrlich gesagt der erste Grundgedanke von Adam und Eva, von Mann und Frau. Denn damit wird Eva nicht ein Anhängsel oder eine Kopie, sondern etwas für mich sehr Schönes. Sie wird eine Antwort auf etwas Gemeinsames und nicht ein Verständnis von Hierarchie. Die Frau wird in der Bibel beschrieben als Etzer Kenekdo, das heißt übersetzt eigentlich die Gehilfin. Ich würde es eher als die Kraft, die gegenübersteht, interpretieren wollen, denn Etzer wird durchaus auch an häufigen Stellen in der Bibel übersetzt mit, wenn Gott sich zum Volk Israel äußert, wenn Gott sich über Israel ausspricht. Aber egal, wie wir es formulieren, aus meinem Verständnis heraus trägt die Frau in der Bibel als Schöpfung ein Gottesattribut. Ja, aber dann platzt ja die Bombe, wie wir alle wissen. Also Eva ist von der Frucht, Eva lässt sich verführen, die Schlange im Paradies, und sie gibt Adam davon. Im Original heißt das ganz genau, sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Also er war bei ihr, Asher Iman, also er war bei ihr, er saß daneben. Und das Spannende ist für mich, als Gott dann zurückkommt ins Paradies, fragt er nicht, Adam, was hast du getan? Warum hast du nicht aufgepasst? Was ist mit Eva? Eva, was hast du getan? Sondern er fragt Adam, wo bist du? Warum Gott zuerst nach Adam gefragt hat, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, er hat es. Er hat zuerst Adam gefragt. Er hat nicht nach Eva gefragt, er hat sie nicht verurteilt, er hat sie nicht beschuldigt. Er hat auch nicht Adam verurteilt und beschuldigt. Er hat, seine erste Frage war, Adam, wo bist du? Er ruft den Menschen. Und ich möchte mit euch natürlich jetzt, ich bin mir ja dessen bewusst, was hat das jetzt mit Pornografie zu tun? Wie kommen wir jetzt dahin zu Deepfake? Wie ist das alles passiert? Und natürlich müssen wir uns dazu jetzt mal die lange Linie des Verrats an einer Frau anschauen. Und das möchte ich gerne gemeinsam mit euch tun. Denn der Erste, der das in den anderen, also biblisch richtig zitiert hat, aber vielleicht kulturell in einen anderen Kontext gesetzt hat, war Tertullian. Tertullian, ungefähr 200 nach Christus, ist ein nordafrikanischer Theologe gewesen. Brillant, ein sehr kluger Kopf, der zwar die Kirche später verlassen hat, aber sein Gedanke, sein Ansatz ist in der Kirche geblieben, denn er hat gesagt, weißt du nicht, dass du eine Eva bist? Du bist die Pforte des Teufels, Diaboli Janua. Also Tertullian liest diese biblische Erzählung richtig, aber in dem Moment war klar, es kommt jetzt eine Schuld dazu. Also das heißt, es wurde nicht mehr die Erzählung wiedergegeben, sondern sie wurde jetzt moralisch interpretiert. Und wie gesagt, er ist gegangen aus der Kirche, hat die Kirche später verlassen, aber dieser Gedanke und das, was daraus gefolgt ist, ist ja geblieben. 400 Jahre später hat Augustinus das sogar noch in einen anderen Kontext gesetzt, zwar nicht nur auf Eva gemünzt, aber Augustinus hat dann die Körperlichkeit hinzugebracht, also die Körperlichkeit als Sünde. Es war jetzt also nicht mehr nur Eva als Person sündhaft, die Pforte zum Teufel, die Pforte zur Hölle, sondern es war die Körperlichkeit kam dazu. Also es heißt, die Sexualität trat hinzu. Knapp 1500 Jahre später, und ich kann halt bitte, wie gesagt, nur punktuell jetzt hier Eckpfeiler für meine Art der Geschichte weitergeben, gab es einen blinden Schriftsteller in England, John Milton, der ein Gedicht veröffentlicht hat, The Lost Paradise, das verlorene Paradies, wo er die Schöpfungsgeschichte explizit runtergeschrieben hat und wirklich auch wundervolle Poesie. Allerdings hat auch er ein Bild von Eva skizziert, das zwar einerseits ja, mit den Blüten des Paradieses verglichen wurde, aber auch ihr eigentlich den Sündenfall eher an ihr festgemacht hat. Auch dieses Bild hat sich verstärkt, denn was er als erster getan hat, meines Wissens, war, er hat ja Adam dafür in die Verantwortung genommen, dass er Eva nicht zurechtgewiesen hat, dass er Eva nicht davor bewahrt hat, das zu tun. Und das wurde in den folgenden Jahren wiederum als Männer müssen dominant sein ausgelegt. Also ein Mann muss über eine Frau herrschen. Er hätte eingreifen müssen. Adam hätte Eva sagen müssen, das geht nicht. Adam hätte alles Mögliche tun müssen. Adam hat geschwiegen. So, das heißt, da ist ein Männlichkeitsbild entstanden gegenüber einer Frau, wo wir in Richtung Dominanz kommen. Dann fasse ich jetzt mal zusammen. Also über Augustinus kam die Körperlichkeit. Tertullian hat die Frau als Eva als Tor zur Hölle, zum Teufel deklariert. Und Milton hat ein Bild geprägt, dass der Mann doch dominant sein sollte. Er hat das nicht so gemeint, aber so wurde es kulturell interpretiert. Und damit kommen wir dann in einen Bereich, der eigentlich die nächsten Jahrhunderte ja auch so geprägt hat. So, das heißt, der Mann ist des Weibes Haupt. Aber was hat die Bibel damit gemeint? Also was hat sie damit gemeint? Dass der Mann dominiert, dass der Mann die Frau beherrscht, dass der Mann zu sagen hat, wo es lang geht? Schauen wir mal. Gehen wir mal, wenn wir diesen sexuellen Gedanken weiterverfolgen, kommen wir automatisch in die 68er. Die große sexuelle Revolution, die Antibabypille, den Frauen war es freigestellt, den BH nicht mehr zu tragen. Also das heißt, diese sexuelle Revolution der 68er war dann ein weiterer bedeutender Einschnitt. Wenngleich aus meiner Sicht natürlich damit nicht unbedingt nur eine Befreiung verbunden war, denn jetzt waren Frauen verfügbar. Ich habe dazu schon mal einen eigenen Podcast gemacht, den verlinke ich euch unten, inwieweit diese Form des Feminismus wirklich Frauen in die Freiheit gebracht hat. Hört also gerne nochmal rein. Auf jeden Fall hat eigentlich die 68er Revolution so ein bisschen das Bild von Milton ja, verkehrt. Also das heißt, es war eher dieses, der Mann soll dominant sein, drum beherrscht die Frau. Daraus würde jetzt, die Frau ist frei, also ist sie auch verfügbar und sie gehört jetzt allen. Und aus meinem Verständnis war das ein weiterer Schritt, den Mann aus der Verantwortung, ja aus seiner für mich ursprünglichen Verantwortung herauszulassen, aus seiner männlichen Verantwortung. Weil wenn du schwanger wirst, treib ab. Ja, aber schwanger kannst du nicht werden, weil wir haben die Antibabypille. Wieso hast du Kopfschmerzen und willst jetzt keinen Sex? Ja, aber das geht doch. Also ihr versteht, was ich meine. Das heißt, eine Frau hatte jetzt ständig verfügbar zu sein, weil es gab ja keine offensichtlichen Gründe mehr, warum das nicht so sein sollte. Und vor allem, es ist doch unsere Freiheit. Also wollen wir denn diese Freiheit nicht leben? Wollen wir diese Freiheit nicht haben? Und ich will es gar nicht nur kritisieren, ich möchte einfach auch die Schattenseiten dieser Entwicklung einmal ansprechen, weil ich glaube, dass die in einem sehr engen Zusammenhang mit dem stehen, was wir heute eingangs besprochen haben. Und das Endprodukt dieser langen Linie, die ich jetzt gerade aufgezeigt habe, ist natürlich die Pornografie, ist natürlich Deepfake, ist natürlich alles, was im Darkroom passiert. Also das heißt, das ist der Endpunkt eigentlich einer relativ langen Entwicklung und für mich die völlige Umkehrung der Genesis. Wenn wir uns vor Augen halten, dass heute ein 13-Jähriger schon die ersten sexuellen Kontakte hat und lernt, ein Mann nimmt, eine Frau gibt oder wird genommen, das heißt, da verkehrt sich völlig Genesis, da verkehrt sich vollkommen etwas, was ganz anders gedacht war, was ganz anders gemeint war. Aber was will denn jetzt eigentlich die Bibel von einem Mann? Wie soll denn ein Mann sein? Und da sagt die Bibel ganz klar, liebt eure Frauen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Also für mich ist hier das Modell Jesus Christus. Für mich ist das Vorbild von Männlichkeit Jesus Christus. Und wenn wir mal in die Zeit zurückblicken vor Tertullian, war das auch so. Also die Frauen im Umfeld von Jesus waren die ersten, die wieder wahrgenommen wurden, die erhöht wurden. Er hat die Frauen erhöht und nicht erniedrigt. Und nicht umsonst wird im weiteren Verlauf Jesus Christus auch als der neue Adam bezeichnet. Das heißt, das, was im Sündenfall mit Adam passiert ist, erlöst sich jetzt und erfüllt sich jetzt in Jesus Christus. Das Modell scheint hier also Christus zu sein. Am Kreuz. Das Haupt hängt am Kreuz und sitzt nicht auf einem Thron und lässt sich bedienen. Und für mich schließt sich auch hier der Kreis, denn Paulus nennt Christus ausdrücklich den neuen Adam, den zweiten Adam. Der erste Adam hat neben der Frau gestanden. Der zweite Adam tritt vor für sie. Das heißt, allein die Szene mit der Ehebrecherin, er schreibt in den Sand, er geht nicht weg, er bleibt da, er bleibt präsent. Während alle mit den Steinen drumherum stehen, die sie auf diese Frau werfen möchten, fragt er, wer von euch frei ist von Sünde, der werfe den ersten Stein. Jesus ist geblieben, der neue Adam bleibt, der neue Adam schweigt nicht, der neue Adam steht auf, der neue Adam zeigt sich. Der neue Adam sagt vielleicht auch seinem Kumpel nebenan, das geht nicht. Der neue Adam sagt vielleicht auch, ich möchte solche Mails von dir nicht bekommen. Der neue Adam sagt auch, ich möchte nicht, dass du mir solche Nachrichten schickst. Der neue Adam sagt, pass mal auf, deine Frau scheint mir hier anscheinend Avancen zu machen. Der neue Adam sagt, ich möchte mit meiner Frau in eine Beziehung gehen. Der neue Adam sagt, ich möchte Verantwortung übernehmen. Und das ist das, was ich glaube, was wichtig wäre. Was wichtig wäre in diesen ersten Schritten. Und ich räume ein, drum habe ich auch am Eingang dieses Video gezeigt. Es ist schwierig, wenn Frauen natürlich laut sind, dominant sind, nach vorne durchgehen, Vorstellungen davon haben zu scheinen, wie ein Mann zu sein hat. Aber Schweigen kann nicht die Lösung sein. Schweigen und sich zurücknehmen und wegschauen kann nicht die Antwort sein. Schweigen ist immer Passivität. Und der Mann ist des Weibes Haupt. Das ist nicht Passivität. Das ist nicht, ich schweige. Das ist nicht, ich nehme mich zurück. Sondern das ist, ich sorge. Ich schütze. Ich bewahre. Das sind ganz andere Qualitäten und Attribute, die man heute sehr selten hört. Und das ist für mich das Männerbild in der Bibel. Nicht Tertullian. Auch nicht Milton. Auch nicht Augustinus. Auch nicht die, die sonst da kommen sollten. Sondern dieser neue Adam, dieser zweite Adam, das ist, und ich kann euch leider keine Antwort geben, aber das ist für mich das Männerbild, von dem ich ausgehe, dass Gott es so gemeint haben könnte. Denn ich glaube nicht mehr, dass Gott fragt, Adam, wo bist du? Denn er hat für mich in Christus uns die Antwort gegeben. Er hat die Antwort gezeigt. Er hat gezeigt, was Männlichkeit ist. Er hat gezeigt, wie ein Mann zu sein hat, der das Haupt sein möchte. Wie ein Mann zu leben hat. Und was ist so falsch daran, sich daran zu orientieren? Was ist so falsch daran, sich da auf den Weg zu machen? Denn der Entwurf von Adam und Eva ist schön. Das ist Beziehung. Gott hat das als Beziehung gedacht, nicht als Entweder-Oder-Entscheidung. Nicht als sowohl als auch, sondern als Einheit, als ein Fleisch. Das ist Beziehung. Das ist sich aufeinander einlassen. Das ist sich aufeinander zugehen. Das ist diesen Bruch überwinden, diese Spaltung nicht noch weiter vorantreiben zwischen Mann und Frau. Adam alleine ist nicht gut. Und er hat dazu Eva ihm nicht an die Seite gestellt aus Mangel, sondern aus Vollendung. Und diese Vollendung ist heilig. Und Gewalt gegen Frauen zerstört diese Heiligkeit. Das ist ehrlich gesagt nach meinem Empfinden eine theologische Katastrophe, weil sie das zerstört, was Gott heilig gehalten hat, heilig hält. Und der Ausweg ist für mich Jesus Christus. Ich kann euch leider keine andere Antwort geben. Denn ich glaube nicht, dass Gesetze für mehr Gerechtigkeit sorgen. Sie können Rahmen bilden, aber sie werden nicht das, was zwischen Mann und Frau wie bei, um an den Anfang zurückzukommen, Colleen Fernandez und ihrem Mann. Was da hinter verschlossenen Türen stattfindet, darum geht es doch. Und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das die erste Verbindung ist. Und wenn die schon toxisch ist, dann ist das nicht immer nur eine Schuldzuweisung oder die Schuldzuweisung des anderen. Dann ist das nicht immer Täter-Opfer eindeutig so erklärbar. Sondern ich finde, wir müssen die ganze Komplexität sehen. Und meine Antwort kann nur Jesus Christus sein. Kann nur sein, das ist das Einzige, was sich über die Geschichte hinweg bewahrheitet. Und ganz ehrlich, das ist das Einzige, was für mich eine logische Konsequenz hat und was für mich aus einer Logik heraus Sinn macht. Es macht keinen Sinn, Männer zu verteufeln und Männerbashing zu betreiben. Es macht keinen Sinn, Frauen zu heiligen in ihrem Opferdasein. Das macht keinen Sinn. Dominante Frauen sind nicht der Weg. Eingeschüchterte Frauen sind nicht der Weg. Dominante Männer sind nicht der Weg. Unverantwortliche Männer sind auch nicht der Weg. Also nichts von dem, was sich in den letzten 2000 Jahren da abgezeichnet hat, im gesellschaftlichen Kontext, im kulturellen Kontext, hat sich doch bewahrheitet. Das Einzige, was bleibt, ist, orientiert dich an Jesus Christus. Nimm dir dieses Vorbild. Und das kann ich an der Stelle auch nur so formulieren. Ich habe keine andere Lösung, wie gesagt. Hinterlasst doch gerne mal in den Kommentaren, wie ihr das seht. Das war mein Beitrag zu dem Thema, meine Gedanken dazu. Ich bin offen für eure Gedanken, freue mich über jedes Feedback. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Woche.
Das war Medienapostel. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.